ARD.
Durch diesen Zerfall der Fraktion ist die Basis für die Zusammenarbeit in einer Koalition nicht mehr gegeben.
Ja, ich habe dann irgendwann gesagt, ich brauche kurz eine Pause. Ich muss meinen Kopf frei kriegen und das kann ich am besten mit Sport.
In Brandenburg zerbricht die Regierungskoalition und es wird über die Auflösung des Landtages diskutiert. In Berlin legen Extremisten Teile des Stromnetzes lahm und der regierende Bürgermeister muss erklären, warum er in der Krise Zeit für Tennis findet. Willkommen zur ersten Spreepolitik im Jahr 2026. Das Jahr beginnt in beiden Bundesländern mit politischen Paukenschlägen. Wir erklären heute, ob das BSW in Brandenburg über eigene Fehler oder das machtpolitische Geschick von Dietmar Woidke gestolpert ist. Und wir analysieren, ob das Berliner Krisenmanagement nach dem Stromausfall wirklich so reibungslos funktioniert hat, wie der Senat uns glauben machen wollte. Und vor allem, was Kai Wegner nach seinem Tennis-Fauxpas nun droht. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Gibt es in Brandenburg Neuwahlen, nachdem die rot-lila Koalition geplatzt ist? Diese Frage musste der Landtag in Potsdam in dieser Woche beantworten. Der Grund: die bisherige Regierung aus SPD und BSW hat keine Mehrheit mehr und überhaupt, die Koalition ist geplatzt. Wie es dazu gekommen ist, klären wir gleich mit Thomas Bittner, der mir direkt aus dem Landtag in Potsdam zugeschaltet ist. Hallo Thomas.
Hallo.
Lass uns erstmal kurz diese eine wichtige Frage klären. Die Sondersitzung des Landtages an diesem Freitag, an dem wir aufzeichnen, ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Wie ist das Ergebnis? Gibt es Neuwahlen in Brandenburg?
Nein, und das war auch vorher schon klar, dass es die Mehrheiten nicht geben würde. Es war natürlich ein Showdown, eine Politshow für alle Beteiligten. Es wollte die AfD nochmal klar machen, was ihre Haltung ist. Sie ist diejenige, die schon seit Wochen für Neuwahlen plädiert. Sie hat am Ende für diesen Antrag 36 Stimmen im Landtag bekommen, aber 47 Abgeordnete haben dagegen gestimmt und es hätten 59 sein müssen, um die Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Und die Zweidrittelmehrheit, die ist natürlich in weiter Ferne, weil 30 Abgeordnete der AfD und nur 6 vom BSW waren überhaupt im Saal. Beim BSW muss man dazu wissen, dass am Anfang der Legislaturperiode diese Fraktion noch 14 Abgeordnete hatte. Also an diesem Freitag saßen 6 noch im Plenum.
Dann lass uns diese Regierungskrise, das kann man durchaus sagen, ist es ja durchaus, mal aufarbeiten. Und zwar lass uns am Anfang anfangen. Wir wissen inzwischen, diese Koalition ist am Ende, aber wie es dazu gekommen ist, ist natürlich wichtig. Wann hat denn die Krise in dieser Koalition aus SPD und BSW angefangen? Was waren da so die ersten Anzeichen?
Ich glaube, es war der Sommer, weil bis zum Sommer 2025 ging es relativ geräuschlos und man hat auch mitbekommen, dass sich SPD und BSW, das war keine Traumhochzeit, das war vielleicht auch nicht mal eine Vernunftehe, das war eben einfach die einzige Möglichkeit nach der Landtagswahl, eine Mehrheit im Landtag herzustellen, jenseits der AfD. Es gibt ja nur noch 4 Fraktionen im Landtag und das hat eigentlich in dem ersten halben Jahr des Starts der Landesregierung ganz gut funktioniert. Man hat ja beispielsweise es geschafft, einen Haushalt für 2 Jahre aufzustellen und hat schon ein paar Dinge angeschoben. Die Ministerien arbeiteten sich voran und dann kam, ich glaube, die Fehlentscheidung von Robert Krumbach, dem Landesvorsitzenden, dem Druck aus Berlin von der BSW-Spitze nachzugeben und nicht weiter für den Landesvorsitz zu kandidieren. Er hat das dann begründet mit, ich bin gut ausgelastet als Finanzminister und Vizeministerpräsident, da habe ich gut zu tun, ich brauche den Landesvorsitz nicht. Und dahinter steckte ein Konflikt, der eigentlich aus Thüringen kam. Katja Wolf, die wollte sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, hat gesagt, ich bin Finanzministerin in Thüringen, ich bin in dieser Brombeer-Koalition und ich möchte auch Landesvorsitzende bleiben. Und sie hat das dann am Ende auch im Landesparteitag, auf dem Landesparteitag durchsetzen können. Und Robert Krumbach hat sich dieser Auseinandersetzung nicht gestellt. Er dachte, okay, ich werde wohl dann den Platz räumen und dann wird alles relativ friedlich gehen, dann werden die Querschüsse aus Berlin von der Spitze des BSW nicht mehr so heftig kommen. Aber genau dann ging es los. Die neue Landesvorsitzende Friederike Bender, enge Vertraute von Sarah Wagenknecht, hat immer mehr in das Bündnis Sarah Wagenknecht in Brandenburg hinein regiert. Beispielsweise sei schon im Frühjahr verabredet worden, dass man den Medienstaatsverträgen zustimmt. Da gab es überhaupt kein Problem im Koalitionsausschuss, keine Diskussion. Und dann kurz vor der Abstimmung, nein, wir werden nicht zustimmen. Es gab ja einen Beschluss des Bundesvorstands. Und so ging das Stück für Stück immer weiter. Friederike Bender hat versucht, Druck auf Robert Krumbach auszuüben, auch personelle Entscheidungen zu treffen. Und spätestens da war dann klar, es gibt ein Zerwürfnis im BSW. Und die SPD hat sich das eben eine Weile angeschaut. Sie hätte früher nicht reagieren können, weil es gab ja keine andere Konstellation. Jetzt aber mit dem Austritt von mehreren Abgeordneten und dem Wechsel in andere Fraktionen sind ja neue Mehrheiten da und deshalb kam es dann zum Bruch.
Robert Krumbach war dann der Erste tatsächlich, der diesen Schritt gemacht hat. Der Finanzminister, stellvertretender Ministerpräsident, der aus dem BSW ausgetreten ist, richtig?
Das war am Montag. Es sind natürlich aus dem BSW schon vorher Abgeordnete ausgetreten. Ganz am Anfang der Geschichte, das war, als die Medienstaatsverträge im Herbst diskutiert wurden, da sind ja vier Fraktionsmitglieder aus der Partei ausgetreten, weil sie von autoritären Tendenzen und von Druck und Manipulationen sprachen. Von diesen Vieren sind dann zwei wieder eingetreten. Zwei sind aber parteilos geblieben, wollten in der Fraktion bleiben und haben dann nach Robert Krumbach am Dienstag die Entscheidung getroffen, auch aus der Fraktion auszusteigen. Und was ganz neu am Freitag dazu kam, also nach der Sondersitzung oder im Grunde mit dem Ende der Sondersitzung, die Abstimmung, dass das BSW, die BSW-Fraktion oder die verbliebene BSW-Fraktion zusammen mit der AfD abgestimmt hat, das hat für zwei Abgeordnete, die eigentlich wieder eingetreten waren ins BSW, jetzt das fast zum Überlaufen gebracht. Reinhard Simon und Melanie Mazzi sind am Freitag nach Mittag aus der Fraktion und aus der Partei auch noch ausgetreten.
Auch in der Regierung sitzen inzwischen am Ende dieser turbulenten Woche keine BSW-Minister mehr, sondern die Minister, die einst vom BSW dort hineingeschickt wurden, die sind inzwischen auch alle ausgetreten.
Sind ausgetreten, das hätten sie nicht müssen, weil Ministerpräsident Woidke, und das bestätigen auch die beteiligten Minister, hatte im persönlichen Gespräch mit Britta Müller und Detlef Tabbert, den beiden Ministern, die ein BSW-Ticket hatten, zugesichert, dass sie auch im BSW bleiben können und trotzdem Minister, zumindest in dieser Übergangsregierung bleiben. Wir müssen ja davon ausgehen, dass eine neue Regierung mit der CDU gebildet wird und dann natürlich auch Plätze wieder geräumt werden müssen. Aber in dieser Übergangsregierung hätten sie bleiben können. Sie haben aber auch, als sie mitbekommen haben, dass die verbliebenen BSW-Abgeordneten mit der AfD zusammen für die Selbstauflösung des Landtags stimmen wollen, gesagt, das ist ein Tabubruch, da machen wir nicht mit, sind also dann auch noch aus der Partei ausgetreten. Und es ist auch so, dass Britta Müller, Gesundheitsministerin, ihren eigenen Staatssekretär entlassen hat. Der kam nämlich auch aus dem Umfeld von Sarah Wagenknecht, Patrick Wahl. Wahrscheinlich war er auch so ein bisschen so eine Art Aufpasser für die Bundesspitze. Diese Loyalität gegenüber den eigenen Parteimitgliedern, die musste Britta Müller ja nicht mehr haben, seitdem sie dann nicht mehr Mitglied der Partei war, und hat also dann auch Patrick Wahl, ihren eigenen Staatssekretär, nach Hause geschickt.
Wir wollen mal reinhören, wie Britta Müller sich nach ihrer Entscheidung geäußert hat. Und da kann man durchaus auch raushören, was da emotional los gewesen sein muss, zuletzt im BSW.
Ich selber nehme die Entwicklung in dieser Partei mit großem Bedauern zur Kenntnis, denn ich selbst hatte Hoffnung, dass sich mit dieser Partei ein Korrektiv zur AfD findet. Leider sehe ich aber auch, dass der Prozess und in den Tagen die Ereignisse, die eingetreten haben, genau das Gegenteil erzielt haben, kein Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger mehr in Politik zu haben.
Die SPD hat ja vom BSW im Laufe dieser Krise ein Treuebekenntnis erzwingen wollen oder eingefordert. Warum haben die das überhaupt gemacht und vor allem, warum wollte das BSW, die BSW-Fraktion, dieses Bekenntnis nicht abgeben?
Es ging damit los, dass wirklich am Freitag vor Weihnachten 8 von 14 Abgeordneten erstmal klargemacht haben, dass zwei, nämlich diese Abtrünnigen, die nicht mehr im BSW sind, doch jetzt sofort die Fraktion verlassen sollten, auch ihr Mandat zurückgeben sollten, weil man mit denen nicht mehr zusammenarbeiten kann. Und spätestens da hat sich quasi die SPD zusammengerechnet, hallo, wenn jetzt zwei nicht mehr in dieser Fraktion sind, dann ist ja die Mehrheit dahin. Und deshalb möchten wir bitte eine Information, wie er eigentlich dazu steht. Dazu kommt noch, dass Frau Bender, also die Landesvorsitzende, einen Koalitionsausschuss stattfinden lassen wollte, also eine Sitzung des Koalitionsausschusses. Das ist üblich, wenn es so Krisen in einer Koalition gibt oder wenn neue Vorhaben abgesprochen werden sollen, dass man sich zusammen trifft. Und da hat die SPD dann Frau Bender zurückgeschrieben, ja, Entschuldigung, wir können uns gerne treffen, aber was wollen wir denn bei dem Koalitionsausschuss besprechen? Und sagt uns doch erst einmal, ob ihr überhaupt noch zur Koalition steht. Wie kriegt ihr denn das jetzt mit eurer neuen Situation hin? Also wir würden schon gerne mal von allen Abgeordneten hören, ob sie zu dieser Koalition stehen. Das war der Hintergrund. Natürlich auch das politische Kalkül, dann zu wissen, wenn dieses Treuebekenntnis nicht kommt, dass man dann eigentlich eine Partei vor sich hat, mit der man eben nicht mehr verlässlich 3 Jahre regieren kann.
Frau Bender, die hast du schon mehrfach angesprochen, die Brandenburger BSW-Chefin, stellt das ein bisschen anders dar. Sie hat nach der Entscheidung von Dietmar Woidke, diese Koalition aufzulösen, Folgendes gesagt.
Es ist ein bitterer Tag für die Demokratie hier im Land Brandenburg. Hier haben wir es mit einem orchestrierten Vorgehen zu tun, eine gewählte Koalition abzusägen, um letztlich eine nicht gewählte neue Konstellation zwischen SPD und CDU zu ermöglichen.
Thomas, ist an dieser Argumentation von Frau Bender was dran?
Naja, ein paar Sachen gehen da quer. Also es gibt keine gewählten Koalitionen. Es ist das Stimmenverhältnis, das im Herbst 2024 vorgelegen hat. Deshalb können sich aus dem Stimmenverhältnis im Landtag natürlich auch andere Mehrheiten bilden. Natürlich kann man sagen, wir müssen jetzt 5 Jahre lang den Wählerwillen vom September 2024 abbilden. Aber es gibt ja auch politische Entwicklung und jeder, und da beißt sich etwas, jeder Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet und nicht seiner Partei. Er kann oder sie kann natürlich eine Entscheidung treffen, was sie für politisch legitim hält und für politisch wichtig und politisch angebracht. Und deswegen, davon haben ja andere auch Gebrauch gemacht, erinnern wir uns doch an das BSW. Die Gründung des BSW, die beruht ja auf der Tatsache, dass Sarah Wagenknecht aus der Linken ausgetreten ist, für die sie gewählt wurde und dann eine BSW-Gruppe gebildet hat. Der Gründungsimpuls des BSW ist genau so ein Weg gewesen. Auch die AfD, die dann im Landtag geschimpft hat, dass das eben eine Zerrbild ist und eine Verzerrung des Wählerwillens ist, hatte kein Problem, als ein Abgeordneter der Freien Wähler vor der letzten Wahl in die AfD-Fraktion gewechselt war und damit die Fraktion der Freien Wähler zu einer Gruppe dann geworden ist, weil sie zu wenig Abgeordneten hatte. Da war das für die AfD kein Problem. Und was zu dem Argument zu sagen ist, das sei alles orchestriert und vorbereitet. Man muss sagen, ja, selbst wenn es vorbereitet und orchestriert war, es hätte ja nicht gelingen können, wenn nicht der Zerfall des BSW und der BSW-Fraktion dazu beigetragen hätte, dass neue Mehrheitsverhältnisse entstanden sind. Hätte das BSW gestanden, dann hätte ja sowas gar nicht funktionieren können. Also den eigenen Anteil und die eigene Schuld und das eigene Versagen, auch der Fraktionsführung, zum Beispiel Nils-Olaf Lüders, das ist noch überhaupt nicht thematisiert worden. Also Fehler bei anderen findet man sehr, sehr schnell. Eigene Fehler hat da noch überhaupt niemand eingeräumt.
Dietmar Woidke will ja jetzt mit der CDU sprechen, ob da eine neue Mehrheit und damit eine neue Koalition zustande kommt. Wie lange will er sich dafür Zeit nehmen?
Also ist interessant, er hat einen Brief an alle SPD-Mitglieder des Landes geschrieben. Die kriegten dann so eine persönliche Mail und da stand im Grunde die Argumentation, die wir alle schon aus den Nachrichten kannten. Aber es war auffällig, dass 2 oder 3 Mal in diesem Brief davon die Rede war, wir haben keinen Druck, wir haben keine Eile. Es ist alles geregelt, wir haben eine arbeitsfähige Regierung, alle bleiben im Amt, wir sind handlungsfähig. Man hört aus dem Hintergrund, dass natürlich mit Hochdruck daran gearbeitet wird, jetzt eine neue Konstellation herzustellen. Aber natürlich muss man sich Zeit nehmen, eine neue Konstellation bedeutet ja eine neue Koalition. Die CDU wird nicht als Auswechselspieler jetzt einfach die Posten übernehmen, die bisher das BSW hatte. Da wird ein komplett neuer Koalitionsvertrag, auch eine neue Konstellationen in der Regierung zustande kommen müssen und dafür braucht man Koalitionsverhandlungen. Sondierungen vielleicht nicht im klassischen Sinne, weil wenn man ehrlich ist, da gibt es nichts zu sondieren, weil es gibt ja nichts auszuwählen, wer mit wem zusammengehen könnte. Das können ja nur SPD und CDU zusammengehen. Also man kann eigentlich ziemlich schnell in Koalitionsverhandlungen kommen. Dietmar Woidke spricht von Wochen, ich würde mal sagen sowas wie 10 bis 12 Wochen, also ich rechne mal eher mit Ostern.
Thomas, abschließend die Frage, wie bewertest du denn diesen Zusammenbruch der SPD-BSW-Koalition in Brandenburg? Hat sich hier eine dann doch relativ junge Partei mit Regierungsverantwortung einfach übernommen oder war es eventuell doch am Ende ein recht politisch geschicktes Manöver von Dietmar Woidke?
Beides. Das BSW ist einfach eine viel zu junge Partei, um an der Stelle richtig agieren zu können. Da sind Menschen zusammengekommen, die sich ja alle gar nicht richtig kannten. Die waren ja zum Teil, wir wissen ja, wie das BSW am Anfang Mitglieder aufgenommen hat. Das wurde alles quasi aus Berlin, vom Bundesvorstand geregelt, wer da eintreten kann. Als die Kandidaten aufgestellt wurden zur Landtagswahl, wurden ja etwa 30 Kandidaten aufgestellt und 40 Mitglieder hatte die Partei in Brandenburg zu diesem Zeitpunkt nur. Da war im Grunde fast jeder, der in der Partei war, dann auch schnell Kandidat oder Kandidierende. Und dann ging es eigentlich alles viel zu schnell. Eigentlich wollte das BSW doch nicht in ein Parlament, um dann gleich zu regieren. Und dieser Konflikt, der schwelte offensichtlich im BSW schon sehr, sehr, sehr lange. Und dieser Konflikt, der ist eben nicht gelöst gewesen. In anderen Parteien dauert das sowas dann 2-3 Legislaturperioden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich tatsächlich, das muss man sagen, der SPD ganz geschickt gelungen, die gesamte Debatte von sich fernzuhalten. Es ist nie wahrnehmbar gewesen, dass es eine Krise der SPD in dieser ganzen Diskussion gab. Natürlich gab es inhaltliche Auseinandersetzungen, ob es um die Militarisierung der Gesellschaft ging, um die Corona-Aufarbeitung. Da sind ganz unterschiedliche Konzepte politisch unterwegs gewesen und das hätte auch früher oder später zu weiteren inhaltlichen Streits kommen können zwischen SPD und BSW. Also zu sagen, das war wirklich nur ein Konflikt im BSW und die haben das nicht geklärt bekommen und deswegen ist das jetzt alles so gekommen, das war sehr geschickt ferngehalten von sich. Jetzt müssen wir mal sehen, wie das dann auf Dauer funktionieren kann.
Das werdet ihr in Potsdam natürlich weiter beobachten. An dieser Stelle aber erstmal danke an dich, Thomas, und Grüße nach Potsdam, wo ihr das Jahr ja auch sehr turbulent begonnen habt, ähnlich wie bei uns hier in Berlin.
Ja, kalt ist es überall.
Danke dir, ne? Ciao.
Tschüss.
Wenn er schon diesen Posten übernimmt, muss er einfach rund um die Uhr da sein.
Der muss ja auch Sport treiben, um fit zu bleiben.
Ich finde, in der Situation hätte er sich um die betroffenen Menschen kümmern müssen.
Er ist ja nicht in Urlaub gefahren für ein paar Tage, sondern er ist eine Stunde Tennis spielen gewesen.
Ich meine, er hätte nicht lügen dürfen. Das ist ein dicker Fehler gewesen. Aber ich halte ihm zugute, dass er auch enorm unter Stress gewesen ist. Zu viel sollte man daraus nicht machen.
Stimmen von Berlinerinnen und Berlinern zu dem Aufregerthema der Woche. Kai Wegner, der regierende Bürgermeister von Berlin, war während des großen Stromausfalls Anfang der Woche zwischendurch Tennis spielen. Tennisgate, sagen manche schon oder bemühen andere tennisbezogene Begriffe, Doppelfehler und was wir nicht noch alles gelesen und gehört haben. Aber was eventuell belustigend klingt, hat natürlich einen ernsten Hintergrund, nämlich Berlins Krisenresilienz und die Reaktion der Politik auf den Brandanschlag, mutmaßlich von Linksextremisten, auf das Stromnetz, bei dem Zehntausende Haushalte, etliche Gewerbe, Krankenhäuser, Altenheime, Schule, Kitas ohne Strom waren, und zwar tagelang. Bei mir sind jetzt Boris Hermel und Thorsten Gabriel aus unserer landespolitischen Redaktion. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo.
Vielleicht können wir noch mal ungefähr nachvollziehen, wie der Samstag, der erste Tag, diese nach dem Brandanschlag verlaufen ist, und zwar aus Sicht der Politik. Nach unseren Infos war es Franziska Giffey, die Berliner Wirtschaftssenatorin, die als erste informiert war über diesen Stromausfall.
Weil sie die zuständige, für Energie zuständige Senatorin ist und Stromnetz sozusagen als ersten Ansprechpartner hat. Und Stromnetz hat es natürlich gemerkt als allererste Stelle. Und Stromnetz Berlin hat dann zuerst sie informiert. Dann ist die Innensenatorin aber auch relativ schnell informiert worden. Und dann haben wir, das weißt du da ein bisschen näher, Thorsten, von Herrn Wegner gehört.
Kurz nach 8, da saß er am Frühstückstisch, da ist er dann informiert worden, genau. Ja.
Also relativ früh stand fest, da ist was Größeres passiert. Stromausfall, war denn zu dem Zeitpunkt schon das Ausmaß irgendwie klar? Oder ich meine, einen Stromausfall gibt es ja immer mal wieder in Berlin.
Ich glaube, das Ausmaß war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Da gab es wohl von Stromnetz auch noch das Signal, wir versuchen das zu reparieren, vielleicht kriegen wir es bis abends 6:30 oder sowas hin. Genau. Dann haben sie das über mehrere Stunden versucht und irgendwann gegen Mittag oder am Vormittag, heißt es jetzt aus der Senatskanzlei auf unsere Anfrage auch, war dann klar, das klappt nicht. Man kann gar nicht mehr sagen, wann es wieder hinzukriegen ist. Das kann Tage dauern und irgendwann am Abend hat man dann gesagt, das wird, oder am späten Nachmittag, das wird mindestens bis Donnerstagnachmittag dauern.
Es war vor allen Dingen am Anfang ja eben noch überhaupt nicht klar, was haben wir eigentlich da vorzufinden? Also ist das ein Anschlag? Ist das einfach etwas, was in Brand geraten ist? War das was auch immer? Also auch das war zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht klar.
Wir sind da so forensisch, weil Uhrzeiten dann hinterher wichtig wurden. Denn wir wissen, dass Herr Wegner dann um die Mittagszeit was anderes vorhatte. Er war ab 8 Uhr involviert. Ab wann kann man ungefähr sagen, dass klar war, nach euren Recherchen, dass der Stromausfall erstens sehr umfangreich war, zweitens, dass er nicht bis abends repariert sein würde und dass es ein größeres Problem gibt für die Stadt?
Im Laufe des Vormittags.
Im Laufe des Vormittags. Das hat die Senatskanzlei uns auf ausdrückliche Nachfrage unsererseits bestätigt. Im Laufe des Vormittags wusste der regierende Bürgermeister und die Senatskanzlei, das ist nicht schnell zu beheben, das wird längere Zeit dauern und man kann noch gar nicht genau sagen, wann repariert werden kann.
Dann haben diverse Krisenstäbe angefangen zu arbeiten und auch Herr Wegner selbst war dann am Telefon, genauso wie die Innensenatoren, wie die Wirtschaftssenatoren. Dann ging das große Koordinieren los. Etwas, wo Kai Wegner ja wohl offenbar involviert gewesen ist auch. Eine zentrale Frage bei der Krisenbewältigung war dann hinterher, und das war auch etwas, was kritisiert wurde, die Frage nach der Großschadenslage. Vielleicht können wir erstmal klären, was versteckt sich hinter diesem Begriff, warum ist das überhaupt wichtig?
Dieser Begriff ist geregelt im Katastrophenschutzgesetz, was vor gar nicht allzu langer Zeit verändert wurde, auch in Reaktion auf den großen Stromausfall in Köpenick unter anderem 2019 und auf Corona. Die Großschadenslage heißt im Prinzip nichts anderes als zweierlei. Erstens, das Land ist zuständig zentral. Der zentrale Krisenstab ist bei der Innensenatorin oder bei der Senatsinnenverwaltung. Der muss sozusagen alle Fäden zusammenführen. Und zweitens ist dann das Land eben auch in der Lage zu sagen, wir brauchen externe Hilfe und diese Hilfe anzufordern. Das reicht von der Bundeswehr bis zu den ganzen Hilfsorganisationen, THW, Johanniter, Deutsches Rotes Kreuz. Alle, die da jetzt mit rangezogen wurden, die können angefordert werden. Auch andere Bundesländer können um Hilfe gebeten werden. Das kann eben kein kleiner Bezirk tun, sondern das kann dann eben die zentrale Stelle der Krisenstab der Innenverwaltung tun. Und das ist auch verbunden mit der Großschadenslage. Sobald die ausgerufen ist, ist klar, wir haben einen großen Schaden, sagt das Wort ja schon, der gewaltige Auswirkungen auf weite Teile der Bevölkerung haben kann. Und deswegen muss es die zentrale Koordinierung geben und das Land den Hut aufsetzen.
Und das ist gesetzlich geregelt, ist es auch deshalb wichtig, das hat auch der regierende Bürgermeister bei einer der Pressekonferenzen deutlich gemacht. Du hast die Hilfsorganisationen angesprochen. Die arbeiten ja mit wahnsinnig vielen Ehrenamtlichen. Die haben übers Wochenende eine ganze Menge gemacht. Aber hätte es nicht die Großschadenslage gegeben, hätte es keine gesetzliche Grundlage gegeben, dass Menschen beispielsweise hätten sagen können, ich gehe am Montag nicht auf meine Arbeitsstelle, sondern ich muss hier ehrenamtlich helfen. Das war dadurch aber möglich. Dadurch waren sie sozusagen von ihren regulären Arbeitsdiensten freigestellt oder konnten freigestellt werden. Auch das hängt damit zusammen.
Und was wir eben auch gelernt haben, Boris, ist, dass das Ausrufen der Großschadenslage durchaus auch eine Rolle dabei spielt, wie schnell dieser Schaden dann am Ende behoben werden konnte. Denn warum hat das eine Rolle gespielt?
Naja, umstritten ist im Moment der Zeitpunkt, zu dem diese Großschadenslage von der Innensenatorin Iris Spranger ausgerufen wurde. Das war am Nachmittag des Sonntags, also 15 Uhr oder 15.30 Uhr ist die dann ausgerufen worden, formal von ihr. Sie sagt auch so ein bisschen in der Verteidigungshaltung, na, wir haben ja schon am Tag davor, am Samstag, als klar war, das ist eine größere Geschichte, in den Strukturen der Großschadenslage gearbeitet, aber formal zuständig war am Samstag immer noch komplett der Krisenstab des Bezirks Steglitz-Zehlendorf und eben noch nicht der Krisenstab der Innenverwaltung. Mhm. Und der ist dann, das haben wir gestern von der Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg auch nochmal erfahren, der ist dann auch irgendwann an seine Grenzen gestoßen. Also die haben natürlich schon Kontakt aufgenommen zu DRK, anderen Hilfsorganisationen, THW und so weiter. Die hatten auch schon Kontakt zu anderen Stellen. Die saßen auch mit Verbindungsleuten schon im Bezirksamt, in dem Krisenstab mit drin. Aber irgendwann ab einer gewissen Größenordnung, wenn klar ist, das dauert 5-6 Tage, dieser Stromausfall und ich brauche diese Ehrenamtlichen nicht nur am Wochenende, sondern viel länger, dann kommt der Bezirk, sagt Frau Schellenberg, an einen Punkt, wo er nicht mehr sagen kann, jetzt schickt man noch mehr oder stellt die mal noch mehr frei. Da hat der Bezirk die Kompetenz nicht. Und er hat es jetzt wunderbar zusammengefasst in einem Satz, ich als kleine Bezirksbürgermeisterin kann halt nicht bei der Bundeswehr anrufen, jedenfalls nicht offiziell, und sagen, kommt mal helfen. Das kann eben nur das Land. Und sie hat deutlich gemacht, sie hätte sich gewünscht, dass das früher passiert, dass das Land übernimmt.
Genau.
Und
man kann viel darüber streiten, wie gut die Bezirke jetzt für solche Krisenfälle aufgestellt sind. Was man aber sagen kann, ist, dass Steglitz-Zehlendorf nicht der Versuchung erlegen ist zu sagen, wir sind hier stark, wir schaffen das selber, sondern sehr frühzeitig, noch am Samstag, signalisiert hat, wir kriegen das nicht alleine hin. Also das Notsignal wurde frühzeitig ausgesendet.
Und das ist auch nicht ganz so hart gewesen, das Notsignal, wie es jetzt vielleicht wirkt. Frau Schellenberg wollte nicht, dass am Samstag die Großschadenslage ausgerufen wird. Sie wollte es Sonntagvormittag haben. Dann wäre ihr geholfen gewesen. Das ist Sonntagnachmittag, das sind nur ein paar Stunden, aber die sind möglicherweise entscheidend, weil ich muss die Bundeswehr ranholen, ich muss dann auch Kontakt aufnehmen zu anderen Bundesländern, ob die Notstrom schicken können. Ich muss Kontakt aufnehmen können, auch als Stromnetz zu anderen Energiebetreibern in anderen Ländern, die auch helfen können und so weiter. Das ist alles erst dann richtig gut und funktionierenderweise möglich, wenn das Land den Hut aufgesetzt hat.
Ihr habt ja diese Gespräche geführt. Boris, du hast mit Frau Schellenberg gesprochen. Thorsten, du hast die Fragen gestellt an die Innensenatorin, die dann daraufhin erklärt hat, wann sie denn diese Großschadenslage ausgerufen hat. Wir hören da mal ganz kurz rein. Erstmal hier das Gespräch von Thorsten mit der Innensenatorin. Da können Sie noch mal nachhören, wie sie das argumentiert hat.
Wir haben schon am Samstag in diesen Strukturen gearbeitet. Und diese Strukturen kann nur die Innensenatorin festlegen und auch machen.
Sie haben gerade gesagt, Sie hätten ja am Samstag schon in den Strukturen der Großschadenslage gehandelt. Dann nur, weshalb oder welchen Grund gab es dann, sie nicht auch dann schon auszurufen?
Am Sonntag war nur noch die formale Erklärung der Großschadenslage. Formale. Weil Sie können sich vorstellen, dass man jede Menge Schriftstücke auch unterschreiben muss.
Und wie gesagt, Boris, du hast dann bei der Bezirksbürgermeisterin nachgefragt und das hat Frau Schellenberg gesagt.
Und ein so umfangreiches, von der Fläche und von der Zeitdauer her, ein solches großes Ereignis, dann ist es erforderlich, dass das vom Land gesteuert wird und nicht von dem einzelnen Bezirk.
Also Sie fühlten sich als einzelner Bezirk am Anfang ein bisschen alleine gelassen?
Ein bisschen zu sehr in die Verantwortung gedrängt, ihr müsst das alles bewältigen.
Also, wir wissen inzwischen, der Bezirk hat schnell gesagt, sie sind überfordert. Ich glaube, das würde jedem Bezirk so gehen, bei so vielen Haushalten, die davon betroffen sind, bei so vielen Gewerben. Und die Innensenatorin argumentiert, es sei ja auch nicht ganz so leicht und es würde ein bisschen dauern, so eine Großschadenslage auszurufen. Was habt ihr in Erfahrung bringen können? Wie ist das vor allem im Hintergrund dann intern hinter verschlossenen Türen besprochen worden?
Naja, ich musste vor allen Dingen bei der Antwort, die Innensenatorin bei diesem Pressebriefing gegeben hat, auf meine Frage schon... Also ich habe jetzt nicht laut gelacht, aber wenn sich eine Innensenatorin hinstellt und sagt, naja, das ist ja auch eine Menge Papierkram, da müssen ja viele Unterschriften geleistet werden, dann denke ich, also wofür ist denn eine Verwaltung da? Und genau das hätte man ja im Hintergrund anschieben können, wenn man weiß, das ist richtig. Also sich nur hinzustellen und sagen, na, wir haben ja in den Strukturen gearbeitet, wir haben ja gerade eben auch nochmal erklärt und gelernt. Es bedarf dann auch, also selbst wenn Organisationen in Vorleistung treten und wir wissen auch von Bundesseite, auch von Bundeswehrseite, die waren schon früher mit in den Krisenstäben vertreten und waren schon involviert, noch bevor die letzte Unterschrift geleistet wurde. Trotzdem ist das ein relativ schwaches Argument, warum man jetzt eine Großschadenslage nicht hätte früher ausrufen können.
Und was wir auch wissen, auch aus den Pressebriefings, die ja täglich stattgefunden haben vom Regierenden Bürgermeister, schon am Montag, ist, dass er zum Chef der Bundeswehr in Berlin bereits am Wochenende direkt Kontakt hatte. Und zwar bevor die Großschadenslage ausgerufen wurde. Der hat darauf gedrängt, dass General Busch, das ist der Oberkommandierende sozusagen in Berlin, dass der mit in diesen Krisenstab mit reingeholt wird, der dann schon vorab tagte, aber noch immer nicht sich selber den Hut der Verantwortung aufgesetzt hatte, weil die Großschadenslage noch nicht ausgerufen war.
Wissen wir denn irgendwas darüber, ob das intern dann einfach nur das übliche Geschäft ist? Man redet viel, diskutiert viel, man ist sich bei einigen Sachen nicht ganz sicher. Oder war das tatsächlich auch ein Reibungspunkt, wo es nicht optimal lief?
Ganz sicher war es ein Reibungspunkt und der verlief auch zwischen der Innenverwaltung und der Senatskanzlei oder namentlich eben dann zwischen Spranger und Wegner. Das kann man schon so deutlich sagen. Wir wissen auch, dass es wohl deutliche Vorbehalte aus der Innenverwaltung heraus gab gegen den Einsatz der Bundeswehr oder externen Personals. Und das hat sich halt ein bisschen hochgeschaukelt, muss man sagen. Da kann man jetzt eher die Frage stellen, Kai Wegner hat auch im Pressebriefing immer wieder darauf verwiesen, es stimmt formal, die Innensenatorin muss diese Großschadenslage ausrufen, da ist nicht er zuständig. Ein Fragezeichen, das er auch gesetzt hat, wo er gesagt hat, muss das so bleiben oder sollte man da das Gesetz nochmal anpacken? Da kann man jetzt aber trotzdem die Frage aufmachen, hat er genug Druck ausgeübt, Kraft seines Amtes zu sagen, liebe Iris, so sprechen Sie sich auch in der PK immer gerne an, jetzt mach endlich. Oder war es dann vielleicht doch ein zu zaghaftes, zu sanftes darauf hinweisen?
Naja. Und dann kam der Mittwoch. an dem völlig überraschend der Strom wieder hochgefahren werden sollte, und zwar schon zur Mittagszeit, was dann auch, ich glaube, relativ gut geklappt hat. Und eigentlich wäre dieser Tag ein Erfolgstag gewesen für Kai Wegner, der sagen konnte, guck mal hier, wir haben es geschafft, sogar noch guten Tag, mehr als einen Tag, bevor wir es eigentlich angekündigt hatten. Und dann kam aber eben die Information zu uns ins Haus, dass er an dem ersten Tag der Krise eben nicht nur am Telefon zu Hause eingeschlossen saß und Krisenkommunikation gemacht hat, sondern eben zwischendurch auch eine Stunde beim Sport gewesen ist, beim Tennisspielen. Zur Erinnerung, das hier hat Wegner am Sonntag beim Besuch einer Notunterkunft für Menschen, die betroffen sind vom Stromausfall, gesagt.
Ich habe mich gestern weder gelangweilt, noch die Füße hochgelegt, sondern ich war den ganzen Tag am Telefon und habe versucht zu koordinieren und mich bestmöglich zu informieren.
Und dann schob er auf Nachfragen noch einmal hinterher.
Ich war zu Hause, habe mich in meinem Büro zu Hause eingeschlossen im wahrsten Sinne und habe dann koordiniert.
Diese eine Stunde Tennis hat er da nicht erwähnt und auch später nicht, oder?
Nee. Genau.
Zu keinem Zeitpunkt. Und es gab auch Hintergrundgespräche, auch da wäre es nochmal möglich gewesen, das zu sagen.
Man muss sagen, jetzt steht ja immer das Thema der Lüge im Raum. Wir haben diese beiden zentralen O-Töne gerade gehört. Er könnte sich jetzt natürlich immer damit rausreden zu sagen, ich habe ja nie behauptet, dass ich mich 24 Stunden eingeschlossen habe. Aber was, ich glaube, sehr deutlich wird, ist, er hat den Anschein erweckt und sicherlich auch erwecken wollen, dass er sich da nicht etwa nochmal Zeit fürs Private genommen hat, sondern dass er wirklich rund um die Uhr da war.
Und wir haben eben die Formulierung gehört, den ganzen Tag. Und ja, der ganze Tag genau. Das macht halt was mit Glaubwürdigkeit, ja.
Genau. Selbst wenn er sagt, er hat ja immer behauptet, natürlich klar, sein Telefon war eingeschaltet, er wäre auch beim Tennis rangegangen.
Natürlich.
Würde ich auch gar nicht in Abrede stellen wollen, dass er, wenn die Bundeswehr auf dem Display ist, dass er sagt, oh, da muss ich erstmal kurz mein Spiel unterbrechen. Aber wie du sagst, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, das mindestens hinterher auch deutlich zu machen, zu sagen, hey, da habe ich mir eine Stunde fürs private Zeit genommen, warum auch immer.
Und es wäre, wenn ich das noch ergänzen darf, es wäre jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Ich meine, er wusste, dass er da gestellt wurde mit diesen Reporterfragen vom Callsport Center am Sonntag, als er da war. Ja. Er hätte da sich überhaupt nichts vergeben, wenn er gesagt hätte, ja, zwischendurch habe ich eine Stunde Sport gemacht. Ja. Und dann wäre die ganze Nummer viel kleiner ausgefallen. Dann wäre er vielleicht ein bisschen kritisiert worden für die Stunde Sport, aber es wäre kein Skandal geworden. Und jetzt jetzt hat er sich wirklich gar nicht wegen des Tennisspielens, sondern eben wirklich wegen dieser Aussage vor dem Callsport Center, die ihn jetzt in den Ruch bringt, nicht die Wahrheit gesagt zu haben, in Probleme gebracht. Ja.
Und das wird uns noch weiter beschäftigen. Direkt am Donnerstagmorgen hat ja dann die CDU-Fraktion eine Sondersitzung einberufen, hat ihn dazugeholt, um das mit ihm zu besprechen. Haben die ihm dann hinterher den Rücken gestärkt?
Ja. Das kann man schon so sagen, zumindest formell. Das, was wir aus der Sitzung gehört haben, war, dass auf der einen Seite natürlich nochmal so über die gesamten Tage gesprochen wurde. Wie ist das mit dem Krisenmanagement gelaufen? Es wurde gesehen, dass ja, manches gut gelaufen ist. Wegen hat auch selbst, so wie wir es gehört haben, seine eigenen Verdienste da nochmal klar gemacht und die wurden auch nicht in Frage gestellt. Muss man auch, glaube ich, gar nicht. Über das eigentliche Thema Tennis wurde dann so offen gar nicht gesprochen, aber es gab auch keine Kritik. Wir haben hinterher von welchen gehört, die von menschlicher Enttäuschung sprachen. Andere sagten, ja, die Stimmung sei angespannt gewesen. Was man, glaube ich, immer sagen muss, ist, diese CDU-Fraktion ist keine, wie hat man das früher gesagt, Kanzlerwahlverein, so, also eine Fraktion, die quasi sagt, da vorne steht einer und was immer der macht, wir stimmen mit ihm. Das war von Anfang an nicht so. Das ist eine sehr selbstbewusste Fraktion. Das merkt auch der Fraktionschef selber, weil es sind viele direkt gewählte Abgeordnete. Das heißt, die sagen, hey, Moment mal, ich bin hier wer? Das heißt, man kann schon sagen, selbst wenn da keine Kritik öffentlich geäußert wurde, Wegner ist auch in dieser Fraktion durchaus angezählt. Also nicht nur, dass ihm das im Wahlkampf jetzt aufs Butterbrot geschmiert werden wird bei jeder Gelegenheit, sondern sowas merken sich Abgeordnete, glaube ich, auch, was da passiert ist.
Was glaubt ihr, wie gefährlich kann Ihnen das werden? Kann man wegen so einer Sache, ich sag mal, zum Rücktritt aufgefordert werden? Ist das überhaupt ein Thema? Oder?
Naja, die Forderung hat es ja gegeben. Die hat es gegeben von der FDP, die nicht im Parlament vertreten ist. Die hat es gegeben von der AfD und die hat es gegeben vom BSW formal. Dann auf der Bundesebene Wolfgang Kubicki hat es gefordert und so weiter. Das ist aber auch alles ein bisschen wohlfeil, finde ich, wenn ich es mal so einschätzen darf. Wir sind am Anfang eines Wahljahres, in 8,5 Monaten wird gewählt. Da ist das irgendwie so ein Geklingel, was dazugehört, glaube ich. Ich halte das für nicht Grund genug, für ihn zurückzutreten. Aber was Thorsten eben gesagt hat, stimmt absolut, finde ich. Er ist angezählt. Ja. Und er wird das als Rucksack mit sich rumschleppen bis zum 20. September. Und es wird ihm immer wieder aufs Butterbrot geschmiert werden, genau wie du sagst.
Also man kann jetzt schwer vorhersagen, was in den 9 Monaten noch alles geschehen wird. Da kann es auch wieder Glanzleistungen geben, wo auf einmal gesagt wird, er ist wieder da und alles ist vergessen. Und wenn er am Wahltag mit einem fulminanten Ergebnis rausgehen sollte, dann kann er sich auch wieder hinstellen, kann sagen, so, liebe Fraktion, seid mal ganz still. Aber wenn das etwas bescheidener ausfällt und es dann zum Beispiel um die Frage von Postenverteilungen geht, auch um die Frage, wie positionieren wir uns thematisch an bestimmten Stellen, dann wird da schon eine Fraktion möglicherweise sagen, ja, pass mal auf, jetzt hör uns mal zu und wir sagen dir auch mal, wo es lang geht.
Und dann kommt noch eins hinzu, also jetzt ganz konkret auf diese Krise gemünzt. Diese Tennisgeschichte stellt auch alles sozusagen in den Schatten, was er dann doch hingekriegt hat. Also er hat, nachdem er Sonntag dann wirklich dann auch vor Ort war und so weiter, er hat erstens, das haben wir vorhin schon ein bisschen besprochen, offenbar dann doch gehörig Druck ausgeübt, dass diese Großschadenslage dann doch irgendwann dann endlich mal ausgerufen wird. Und dann hat er mit Pistorius geredet und mit anderen auf der Bundesebene und hat die Bundeswehr rangeholt. Und also er war schon ziemlich aktiv, hat sich mit Henrik Wüst unterhalten darüber, dass dann 5 Notstromaggregate herkommen. Die haben auch geholfen, es waren am Ende sogar 10. Da war der Mexiko-Platz plötzlich wieder hell. Also da war ja nicht, das war ja nicht keine Leistung. Da war ja Krisenmanagement da. Aber darüber spricht jetzt keiner mehr.
Ich glaube, da zählt dieses Sprichwort von, da hat einer mit den Händen was aufgebaut und mit dem Hintern wieder eingerissen.
Genau. Und wir wollen an der Stelle natürlich nicht vergessen, das Ganze ist ein Politikum. Dieser ganze Stromausfall ist ein Politikum geworden. Und auch die politischen Gegner haben viel getan, um auch diese Situation durchaus für sich zu nutzen, um ihre Punkte dann auch nochmal nach vorne zu bringen, ihre Argumente. Die Linke war auf der Straße, hat warme Getränke verteilt und kleine Batterien fürs Handy. Die AfD war ebenfalls auf der Straße. Die SPD hat sich versucht, sehr hervorzutun, auch Franziska Giffey als Wirtschaftssenatorin, die viel Lob gekriegt hat für ihren Einsatz, aber natürlich auch keine Chance ausgelassen hat, das dann auch auf Instagram auf ihrem Kanal zu dokumentieren. Insofern muss man sagen, das war ein sehr politischer Stromausfall.
Ja, das würde ich auch sagen.
Was aber auch verwunderlich wäre, wenn es anders ist. Also erstens ist es der längste Stromausfall mit über 100 Stunden der Nachkriegsgeschichte in Berlin. Der ist automatisch ein Politikum und dann sind wir am Anfang eines Wahljahres. Das ist logisch, dass und das politisch
ist. Das würde ich sagen, das hat man auch an den Pressebriefings gemerkt. Ich weiß nicht, wer uns zuhört, man konnte die ja auch live auch bei YouTube verfolgen und so. Ich würde mal.
Und im RBB-Fernsehen.
Und im RBB, ja, das muss ich auch mal sagen. Der Kollege, der neben mir sitzt, Boris Hermel, hat hier tapfer im Pressesaal sozusagen die An- und Abmoderation gemacht.
Jetzt ist gut.
Was auch, finde ich, immer vor Publikum da an der Stelle auch nicht ganz einfach ist, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich würde die steile These wagen, dass auch die teilweise sehr länglichen Statements aller Beteiligten da vorne etwas kürzer ausgefallen wären, wenn wir nicht am Beginn eines Wahljahres gestanden hätten. Dann würde manches vielleicht auch, wäre manches vielleicht auch kürzer gewesen.
Das ist definitiv so. Da läuft auch so eine innere Uhr mit. Der Regierende beginnt zu reden und dann wird, glaube ich, intern schon ein bisschen mitgerechnet, wie lange hat der jetzt geredet, so lange muss ich mindestens auch. Und das war dann eben auch.
Ein Aspekt, den ich aber auch noch spannend finde oder bedenklich finde bei der ganzen Frage, auch wie konnte Wegner das eigentlich passieren? Weil wir haben ihn ja in den vergangenen Jahren durchaus als jemanden erlebt, der durchaus einen Instinkt dafür hat, was gerade jetzt zu tun ist, worauf man achten muss, wie man auch öffentlich dasteht, ohne zum großen Poser zu werden. So, deswegen hat es mich zumindest schon sehr verwundert, dass er die Lage nicht so eingeschätzt hat, dass er gesagt hat, nee, ich lasse das Tennisspiel lieber von Anfang an sein. Oder zumindest ist in anderer Weise kommuniziert hat. Also das ist schon eine Instinktlosigkeit, die ich bemerkenswert finde und wo ich noch keine Antwort darauf habe, warum das so war und warum er auch nicht anders beraten wurde in der Situation.
Wir werden auf jeden Fall dabei sein, wenn das Ganze dann auch politisch aufgearbeitet wird und vor allem hoffen wir mal auch darüber gesprochen wird, was man jetzt ganz konkret aus so einer Krise für die nächste Krise lernen kann. Und da gibt es ja, glaube ich, so einiges. Und das hat nicht nur was damit zu tun, wer darf was ausrufen und die Großschadenslage, sondern vor allem eben, wie man dann in den betroffenen Gebieten tatsächlich den Menschen auch hilft. Ich danke euch beiden erstmal für eure Einschätzungen und ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Thema Tennisgate, ich weiß gar nicht, ob wir es schon offiziell irgendwie, wie wir es nennen, dass wir dieses Thema auf jeden Fall hier in der Spreepolitik nochmal besprechen werden. Danke euch beiden.
Gerne.
Gerne.
Einen Blick hinter die journalistischen Kulissen kann ich Ihnen übrigens noch anbieten.
Die Frage, wie der RBB von Kai Wegners Tennisspiel am 3. Januar erfahren hat, ist längst ein Politikum geworden. Denn wir sind bekanntlich in einem Wahljahr, das haben wir besprochen, und längst wird in der Berliner Politik und auch in den Medien darüber spekuliert, wer uns eigentlich diese Info zugesteckt haben könnte und gegebenenfalls mit welcher Motivation. Aus der rechtspopulistischen Medienblase wurde sogar schon Innensenatorin Spranger als Tippgeberin genannt, während wir aus der CDU hören, dort würden manche den Maulwurf in den eigenen Reihen vermuten. Sogar ein vollkommen unbeteiligter Tennisverein wurde medial schon in die Sache reingezogen. Unsere Quellen genießen selbstverständlich Schutz, das gehört sich so, aber nur so viel sei gesagt, mit Politik haben die rein gar nichts zu tun, dafür mit Tennis. Den Sport machen in Berlin nämlich recht viele Menschen und die erkennen durchaus auch den regierenden Bürgermeister, wenn er mal zufällig auf dem Platz neben ihnen steht. Und am Mittwochmittag haben wir dann diesen Tipp bekommen und natürlich bei der Senatskanzlei nachgefragt. Das Ergebnis kennen Sie. Also kein politisches Ränkespiel, sondern einfach ganz großes Tennis. Und das war die Spreepolitik in dieser ersten Januarwoche des neuen Jahres 2026. Mein Podcast-Tipp diese Woche betrifft den Sport. Es gibt neue Folgen aus unserer Serie Geheimsache Doping, der Fall Vuškovic, in dem die beiden Hosts, Sebastian Krause und Hendrik Maaßen, dem Fall von HSV-Verteidiger Mario Vuškovic hinterher recherchiert haben. Der erste Fußballprofi, der eine Sperre wegen des Blutdopingmittels EPO abbrummen muss, 4 Jahre lang. Aber hat er überhaupt gedopt? Immer noch ist die Antwort auf diese Frage sehr komplex und höchst umstritten. Der Fall Vuškovic, Opfer oder Täter, alle 4 Folgen zu hören in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch uns, die Spreepolitik, und nicht nur in der ARD-Audiothek, sondern auch bei allen anderen gängigen Podcast-Playern. Falls Sie mögen, was Sie hören, lassen Sie uns gern ein Abo da. Bis nächste Woche Freitag, sagt Sebastian Schöbel.